Hey Samuel, wann hast du eigentlich das letzte Mal Siri benutzt?
Gestern Abend, ich habe zum Einschlafen einen Podcast gehört und dann habe ich tatsächlich mit der Siri den Sleep Timer auf eine Viertelstunde gesetzt. Brauchst du sie auch regelmäßig?
Siri deaktivieren ist etwas vom Ersten, was ich mache, wenn ich ein neues iPhone in Betrieb nehme. Willkommen zu Angefressen, Folge 28 mit mir, Florian Bodocki, und wie immer mit mir dabei ist der Samuel Buchmann.
Hoi zusammen.
Ja, heute reden wir natürlich über WWDC und Ehre, wem Ehre gebührt. Als erstes muss hier der Tim Cook erwähnt werden. Er hat seine letzte Keynote gehostet. Wirst du ihn vermissen?
Ich glaube schon ein bisschen. Also ich habe Tim Cook eigentlich immer mögen, auch wenn er jetzt nicht der grösste Entertainer war. Aber ich finde schon so seine, er hat so eine pragmatische, irgendwie ruhige Art gehabt. Aber ich freue mich glaube auch auf den neuen CEO, den John Turnes. Der ist ja übrigens, hast du gemerkt, das mal nicht einmal erschienen. Also man hat wirklich so ganz klar noch den Tim Cook, das ist jetzt noch seine Keynote gewesen, und der neue CEO, der Nachfolger, ist noch nie auftaucht. Und ich denke, im September mit dem iPhone Launch ist es dann genau umgekehrt. Dort ist dann der John Turner wahrscheinlich sehr, sehr viel zu sehen und der Tim Cook, ich weiß nicht, entweder gar nicht mehr oder vielleicht kommt er irgendwie noch so Ehre 5 Minuten über, ich weiß es nicht.
Genau.
Ich bin gespannt. Sehr spannend.
Ja, Verabschiedung vielleicht oder so macht er.
Irgend so.
Genau. Ja, eben, und es ist ja Entwicklerkonferenz gewesen, WWDC, Worldwide Developer Conference, und dort ist es wieder um Apple AI und die neue Siri gegangen. Und aus gutem Grund sage ich wieder, weil vor 2 Jahren haben wir es schon mal gesehen. Machen wir noch kurz einen Ausflug.
Ja, ja, man könnte wahrscheinlich unsere Folge von vor 2 Jahren zu grossen Teil recyceln. Weil, wie du schon richtig sagst, dass viel, was jetzt vorgestellt worden ist, hat man eigentlich schon mal gehört. Es ist noch speziell gewesen, dass mal, normalerweise geht ja Apple immer so durch ihre Betriebssysteme durch, also iOS und macOS und iPadOS und so, und tut das so ein bisschen in das aufgliedern. Und das mal haben sie das einfach nicht gemacht, sondern haben eigentlich mehr so alles systemübergreifend erzählt, weil auch das meiste halt auf allen Systemen funktioniert, die Neuerungen. Und wir machen jetzt hier einfach einen Deep Dive in den Apple Intelligence Teil. Sie haben noch mehr vorgestellt, also ein bisschen Performance-Verbesserungen, neues Design und so. Über das reden wir dann morgen im Techtelmechtel-Podcast. Auch über so Kindersicherheits-Features, die es neue gibt. Und da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer rein in die neue Apple Intelligence. Und eben, du hast gesagt, Apple Intelligence und Siri, das hängt halt irgendwie zusammen. Und im Prinzip kann man sagen, Siri, also die neue Siri, die sie jetzt vorgestellt haben, das ist halt wie ein Teil von Apple Intelligence. Und Apple Intelligence ist so der Überbegriff über alle KI-Funktionen von Apple. Und die hat jetzt Apple eben überarbeitet. Und zwar wirklich so das Fundament gibt es quasi ein neues. Und das sind eben die 5 Foundation Models, heissen die. Und das ist halt so die ganzen Algorithmen oder eben die LLMs, wo dann die Funktionen ermöglichen. Und jetzt haben sie ja vor 2 Jahren eigentlich die Idee gehabt, dass sie da selber ihre eigenen Foundation Models machen, also proprietär von Apple programmiert. Und das hat offenbar aber nicht funktioniert. Und sie haben jetzt im Februar, haben sie eine Zusammenarbeit angekündigt mit Google. Haben sie jetzt auch da in der Keynote haben sie gesagt, dass die neuen Foundation Models eine tiefe Zusammenarbeit mit Google sagen. Und also übersetzt heisst das eigentlich einfach, es ist eine Custom-Version von Google Gemini, also von der ihren LLM oder von ihren LLMs, sind immer mehrere in verschiedenen Grössen. Und es ist nicht 1:1 Gemini, also das hat auch der Craig Federici noch gesagt, aber also so durch die Blume.
Eigentlich schon.
Ja. Einfach eine Custom-Version, die halt eben nicht auf Google-Server läuft, oder nicht ausschließlich auf Google-Server, komme ich nachher dazu, sondern halt auch auf der Apple-Hardware. Und ich nehme an, da musst du ein bisschen Sachen anpassen, damit das funktioniert. Und was auch noch anders ist, Apple hat gesagt, dass wenn du jetzt irgendwas aus dem Netz brauchst, dass sie dann eben nicht einfach die Google-Services anzapfen, also Google-Suche, sondern dass Apple einen eigenen World Knowledge Service hat. Wo wahrscheinlich
das, mit das eigenen, Wissen der Welt
ja, ist genau. Und ich nehme an, sie haben es halt mit eigenen Daten trainiert oder mit anderen Daten. Und darum, es kann schon sein, oder wenn du jetzt nachher Siri etwas fragst, die neu, dann ist es gut möglich, dass es eine andere Antwort gibt, als wenn du Gemini fragst. Aber so die technische Grundlage, die kommt jetzt halt wirklich von Google, wenn ich das richtig verstanden habe. Von der Architektur her, es gibt fünf von den Foundation Models, also AFM heissen die, Apple Foundation Models. Zwei davon laufen auf dem Gerät, also on device. Das ist einerseits das AFM Core, das ist das kleinste Modell. Das läuft ab dem iPhone 15 Pro und alle neueren Modelle. Und ich glaube, auf dem Mac ist es einfach ab dem M1.
Also so genau, das haben sie, ja, genau, haben sie nochmal betont. Eben, also wenn du, also ich meine, wenn du überhaupt noch einen Intel Mac hast,
ja,
dann läuft es nicht mehr. Aber da gibt es ja auch schon diverse Gründe, sonst zu wechseln.
Genau, dort hat man auch irgendwann keine Software-Updates mehr. Das geht jetzt, glaube ich, noch zwei Jahre. Also du kannst neueste Mac OS kannst nicht mehr installieren auf den Intel Macs, also auf keinem Intel Mac mehr. Aber du kommst noch Sicherheitsupdates über und ich glaube, ab 2028 ist dann auch das fertig. Genau. Anyway, das ist ein anderes Thema. Eben das AFM Core, das erste, kleinste Modell, das läuft einfach ab dem M1 und ab iPhone 15 Pro. Und das AFM Core Advanced, das ist das grössere On-Device-Model. Und das ist auch multimodal, sprich, es kann nicht nur Text verarbeiten, sondern halt eben auch Sprache und Bilder. Ich bin zwar nicht sicher, ob es, also ich meine, das erste muss eigentlich auch eine Sprache verarbeiten irgendwie, weil du ja, wenn du Siri brauchst, dann redest du ja mit der und Siri ist, glaube ich, auch im kleinsten Modell schon auch enthalten, aber nicht in der, in der Vollversion sozusagen. Und das AFM Core Advanced, also das grössere Modell, das läuft dann nur auf ziemlich neuen Geräten, nämlich iPhone Air und iPhone 17 Pro.
Okay.
Also nicht mal das iPhone, das normale iPhone 17 unterstützt es nicht. Oder? Und das ist schon, finde ich schon krass, dass du brauchst den A19 Pro Chip, oder? Und
ja, vor allem dann auf dem Air, okay. Also,
ja, ja, das ist halt einfach der Chip da drin.
Ja, oder? Klar, ja, klar.
Aber warum sie es krass finde, ist halt schon, dass sie das iPhone 16, ich weiß gar nicht, das Pro oder das normale. Auf jeden Fall, das iPhone 16 haben sie schon, ich glaube, der Claim war,
Build.
Genau, Build for Apple Intelligence.
Ja. Ich glaube sogar 16e, ehrlich gesagt.
Kann sein, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall, und jetzt, und jetzt haben sie halt wie, und nicht nur ist die Apple Intelligence, die sie dort vorgeschlagen haben, vorgestellt haben, nie gekommen, sondern die jetzt kommt, ist auch nicht kompatibel mit dem iPhone, wo eigentlich der Claim hatte. Das ist schon...
Das ist schon unerhört.
Das ist schon ein bisschen speziell.
Ja, ja.
Anyway, auf jeden Fall, also ab dem iPhone 17 Pro kannst du es brauchen und auf dem Mac ist es ab dem M3-Chip und auf dem iPad ab dem M4-Chip. Ist noch lustig, dass es den Unterschied gibt. Auf dem Mac brauchst du nicht den gleichen neuen Chip, aber gut. Genau, und also das sind die On-Device-Modelle, das sprich, gewisse Sachen kannst du halt direkt auf dem Gerät verarbeiten, musst es nicht in den Server schicken, je nach Anfrage, was du machst. Und dann gibt es aber drei Servermodelle. Das ist einerseits AFM Cloud, das ist, glaube ich, so ein schlankeres Modell, steht auch, es ist auf geringe Latenz optimiert, das heisst, wenn du eine einfache Anfrage hast, die nicht on-device geht, aber auch nicht super komplex ist, dann geht das in das Modell und sollte relativ schnell verarbeitet werden. Mhm. Dann gibt es AFM Cloud Image, das ist halt alles, was rund um Bilder geht, also die neue Bildgenerierung, wo wir nachher darüber reden, oder auch wenn du ein Bild willst analysieren lassen im Jahr, das passiert alles in dieser Engine. Und dann das letzte ist AFM Cloud Pro. Das ist das mächtigste Modell, das grösste. Und das wird halt dann für komplexe Anfragen gebraucht oder für so agentische Tasks. Also wenn wirklich das Gerät selbstständig soll etwas ausführen oder eben die neue Siri, dann geht das dort hin. Und jetzt ist es so, die ersten vier Modelle, also respektive die ersten zwei Modelle laufen auf dem Gerät und die anderen zwei Modelle, also AFM Cloud und AFM Cloud Image, die laufen auf der Private Compute Cloud von Apple, also mit Apples eigenen Server, mit ihren eigenen Chips. Und das letzte Modell, das AFM Cloud Pro, dort langt offenbar die Rechenleistung nicht von den Apple Chips. Okay. Und darum brauchen sie dort die Google Cloud mit Nvidia Chips. So. Jetzt, oder, wir kommen nachher noch auf die ganzen Datenschutzversprechen. könnte man doch schon sagen, so, jetzt geht alles zu Google und so. Ist anscheinend aber nicht ganz so. Es läuft zwar auf dieser Infrastruktur, aber die Nvidia-Chips, die haben so eine Funktion neuerdings, und das ist, glaube ich, erst seit einem halben Jahr möglich oder so, die heisst Ambiguous Confidential Compute. Sehr fancy, der Begriff.
Ja.
Was es einfach heisst, ist, dass wirklich die Daten auf der Hardware-Ebene verschlüsselt werden und dass nicht einmal Nvidia oder Google, also sie haben beide keinen Zugriff auf die Daten, sondern wirklich nur Apple selber. Also sie haben die komplette Kontrolle über die Server sozusagen. Aber eben die Hardware ist halt von Nvidia, respektive auch von Google. Ich glaube, GPUs kommen halt von Nvidia und CPUs sind, glaube ich, sogar Intel und von Google gibt es auch irgendwelche Chips, die dort laufen. Also irgend so ein Mischmasch. So. Die Datenschutzversprechen, sagen sie auch, die können jederzeit unabhängig verifiziert werden. Das heisst, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das stelle ich mir nicht vor, dass irgendein Dude dort reinläuft und das kontrolliert, keine Ahnung. Aber ich nehme an, das wird irgendwie, das hat schon Hand und Fuß, oder? So, und jetzt hast du die fünf verschiedenen Modelle und damit überhaupt die KI weiss, was jetzt wohin muss, kommt jede Anfrage ganz am Anfang zu dem sogenannten System Orchestrator. Und das ist irgendein Algorithmus, der das entscheidet und der sagt dann, okay, die Anfrage ist ein Bild, die muss in das Modell, die Anfrage ist so und so komplex, die kann on-device oder halt eben...
Oder dann muss über den Google-Server.
Genau, oder muss auf den Google-Server. Ja. Also das ist so die Architektur, die unter dem ganzen neuen KI-Zeug steckt. Und es gibt ja schon diverse KIs, oder eben, also wir reden jetzt auch... Ist immer so ein bisschen, man setzt das ja immer gleich, oder was ist KI und was ist ein Sprachmodell? Und da reden wir, glaube ich, schon jetzt hauptsächlich von LLMs, also von Funktionen, die ein Sprachmodell brauchen. So, und von denen gibt es ja diverse, Claude, ChatGPT, Gemini. Oder und Apple hat halt einfach zwei grosse Alleinstellungsmerkmale, sage ich mal. Das eine ist, wenn du alles auf Apple-Gerät hast, also wenn du Apple-Gerät brauchst, dann hat Apple natürlich mehr Daten über dich, die sie verarbeiten können. Sie nennen das persönlichen Kontext. Also wenn du Apple-Apps brauchst, wie Mail oder Nachrichten oder den Apple-Kalender, dann können sie das halt alles anzapfen. Und das mit dem werben sie auch gross, oder dass wenn du Siri nachher etwas fragst, dass sie halt kann in deinen Nachrichten anschauen kann und auch eben schauen, wo, wenn jetzt deine Mami am Flughafen ankommt, weil sie das geschrieben hat. So, in einer iMessage. Das ist der eine USP und das andere ist halt eben der Datenschutz. Und das überzeugt mich wirklich weiterhin ziemlich fest, weil halt Apple sagt wirklich, jede Anfrage wird, also wenn du eine Anfrage stellst an die KI, dann werden die Daten erstens nicht gespeichert. Zweitens wird alles immer nur für die spezifische Anfrage verwendet und nicht für noch irgendetwas anderes oder eben gespeichert und dann nachher wieder vorgeholt. Und das Dritte ist eben, dass das alles verifizierbar ist von unabhängigen ExpertInnen. Und das ist schon mehr, als die anderen machen. Deutlich mehr, oder?
Ja, absolut.
Und sie sagen sogar auch, also die Daten, die du dir schickst, also nicht mal Apple selber hat Zugriff. Also das ist end-to-end encrypted. Oder das geht an die Server, wird dort verarbeitet, dann wird es wieder gelöscht und that's it. Es ist schon so, die Anfragen werden zwar gespeichert, also deine Daten nicht, aber die Anfragen werden gespeichert, aber auch nur auf deinem Gerät oder verschlüsselt in der iCloud.
Ja.
Dass du halt Geräte übergreifen, wieder kannst zugreifen darauf. So. Aber es ist einfach so, dass Apple wirklich keinen Zugriff hat. Und das finde ich schon recht beruhigend, muss ich sagen.
Ja, absolut. Das ist im Gegensatz zu anderen LLMs.
Oder? Also ich habe das Gefühl, wenn ich ChatGPT etwas frage oder dort mit dem Account halt arbeite, dann wird das einfach alles gespeichert und irgendwo verarbeitet. Und ich weiß nicht, was mit dem Zeug passiert. Und die haben einfach auf alles Zugriff. Also eben nicht. Ich habe viel mehr Sorgen, aber ich habe mich zu wenig stark reingeschafft, um jetzt zu schauen, was die anderen anbieten. Ich glaube, Google hat sogar auch so ein, heisst glaube ich sogar gleich, Google Cloud Computer oder irgendwie, also fast der gleiche Name. Aber wird weniger oft eingesetzt als bei Apple. Also Apple ist schon sehr, sehr umfassend, was das anbelangt. Und das ist sicher der grösste USP, mindestens für mich, von Apple Intelligence. Oder? Genau, also das ist so die ganze Architektur, die sie neu vorgestellt haben. Und jetzt ist die Frage, was heisst das? Was kannst du denn überhaupt konkret damit machen? Und da hast du dich jetzt ein bisschen reingelesen, Flo. Erzähl mal, was heisst denn das jetzt?
Also für Siri AI ganz konkret, oder was kannst du denn genau mit der Siri machen? Es gibt eine Reihe von Funktionen. Man muss zuerst mal sagen, Siri AI, das ist dann eigentlich Apples Chatbot, oder? Es hat eine eigene App, das ist das eine, und das andere ist dann auch ganz schick, oder? Apple-typisch, du kannst dann von der Dynamic Island, oder du kannst sie wie abswipen auf dem iPhone, sodass sie dann startet. Und dann gibt es so verschiedene Sachen. Also einerseits, du hast so Sachen wie, du kannst konkrete Sachen halt irgendwie fragen, so die ganz allgemeine Sachen, was sie nachher mit Bildern, mit Links oder mit anderen Apps oder so Antworten gibt. Und du hast auch dort, wenn du gewisse Fragen stellst, kannst du auch auf den persönlichen Kontext zugreifen, oder was hat bei dir. Sie haben da sehr witzig, sie haben als Beispiel gesagt, hey, du willst jetzt eine Watch Party machen, also das Public Viewing kennen wir das in der Schweiz mit Kollegen. Und du schaust irgendwie, du willst mit deinen Kollegen ein Match schauen von der WM, wo startet morgen, ah krass. Und du willst dann irgendetwas Landestypisches kochen, oder? Und dann heisst es irgendwie so, ah, der Match, den du morgen schaust, weil morgen spielt ja irgendwie Marokko und die essen das und das und dann wäre das vielleicht noch passend und dann sucht es dir auch noch ein Rezept und dann baut es das dann auch noch gerade in deine Nachricht ein, wo du deine Kollegen einladest. Also es kann dann die Message, die deinen Kollegen schickt, heisst dann, oh ja, und ich koche dann übrigens auch noch das Tagine, weil wir schauen den Marokko-Match oder so.
Aber ich weiss auch nicht, das ist irgendwie realitätsfremd. Ich glaube, das braucht nie wird das jemand so brauchen, habe ich das Gefühl.
Vermutlich nicht, aber es ist halt sehr exemplarisch. Ja, oder? Ja. Aber solche Sachen kann es. Und es ist einfach so, auch so die On-Screen-Awareness, also es weist dich dann halt auch auf Sachen hin, so hey, du hast hier noch irgendwie etwas offen oder irgendwie so.
Also es sieht vor allem, was du es sieht im Bildschirm, das ist ja halt schon der Punkt, dass du eigentlich, egal was du machst auf deinem iPhone, dass du oben kannst auch Siri halt holen und sagen, hey, tu mir doch bitte das Bild analysieren, weil ich da gerade, ich weiß auch nicht.
Bleiben wir doch beim Tagine, oder?
Ja, gut,
ja. So, du rufst ein Rezept auf für Tagine und kannst dann sagen, hey Siri, was muss ich alles kaufen in der Migros oder im Coop? damit ich das Rezept nachkochen kann und so, oder? Und dann schaut es das an und sagt, du brauchst das und das und das und das.
Und dann macht man gerade irgendwie eine Einkaufsliste in meiner Notiz-App, genau. Zum Beispiel, oder das geht dann wahrscheinlich so
Zeug. Wo ich nachher kann ticken, gut, warum nicht, oder vielleicht macht man das dann tatsächlich, das sehe ich dann schon eher, oder?
Und ich glaube, oder wenn dann wie, also eben, du kannst sie so holen und dann kommt sie so aus der Dynamic Island raus, genau. Dann gibt sie eine kurze Antwort. Und dann kannst du so abswipen und dann geht
die
App auf.
Dann geht die App auf, tatsächlich. Und dann sieht es aus, wie man das kennt oder von anderen so Chatbots. Und du kannst natürlich entweder Commands geben oder halt auch eintöckeln. Oder wie.
Ja, das finde ich auch. Du kannst jetzt, genau, das ist echt noch schön, dass du nicht nur kannst reden, sondern du kannst jetzt auch...
Genau, du kannst...
Per Text.
Oder? Per Text, wenn du willst. Oder? Was immer so ein bisschen die Frage ist. Und eben, wir sind ja gerade bei den Nachrichten gesehen, eben, es kann eben auch Mails und Nachrichten verfassen und versenden, wo wir uns nicht so ganz sicher gewesen sind, hätte es das nicht auch schon vorher können?
Ich glaube, das kann sie ja jetzt schon.
Dump-Siri, oder? Aber sie sind irgendwie doch auch recht drauf umgeritten. Also eben, es kann auf jeden Fall noch Kontext, hinzufügen. Ja. Das mag noch neu sein. Genau, und eben so die Foti-Analyse und Website-Analyse und so, wo dann da drin sind.
Also die klassische Sache, oder irgendwie, genau. Da ist ein PDF, du musst es zusammenfassen und recherchieren wir doch bitte noch zu dem Thema ein bisschen mehr und so. Das, also das finde ich alles nützlich, das absolut. Kannst du mit jedem Chatbot auch jetzt schon machen. Oder?
Das ist ja so, genau. Was neu ist, wo nicht jeder Chatbot kann, sind die agentischen Funktionen. Also ich weiß nicht, ob du... von dem Claw, wie das heißt, Clawfinger oder so.
Clawfinger. Open Claw.
Open Claw, ja. Okay, gut, ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe ganz ungute Assoziationen gehabt. Aber agentische Funktion, also Siri kann auch selbstständig
Sachen machen, was sie für gut halten. Also wenn sie zum Beispiel merkt, und das ist auch jetzt auch wieder das Beispiel aus der Keynote, wenn sie zum Beispiel merkt, also irgendein Passwort für irgendeinen Service ist kompromittiert worden oder ist in einer Passwortsammlung auftaucht, dann kann sie das selbstständig ändern und auch an den notwendigen Stellen dann speichern. Also wenn es merkt, okay, dein iCloud-Account oder ist irgendwie das Passwort irgendwo in meiner Datensammlung auftaucht und tut man das jetzt ändern, dann tut man es gerade im Keychain, also im Schlüsselbund, dann entsprechend das neue Passwort speichern, dass du da eigentlich gar keine Probleme hast damit.
Also du musst schon schnell bestätigen. Es macht komplett autonom. Es schlägt einfach vor, so, hey, ich habe da 5 Passwörter gefunden auf irgendwelchen Webseiten, wo ja, eben kompromittiert sind, oder ich glaube auch, wenn sie unsicher sind, bin ich gar nicht sicher, weißt du, wenn du jetzt 1, 2, 3
Passwörter hast. Dann schlägt es das einfach vor, oder?
Ja, und genau. Ich kann sagen, ja, ist gut, ändern, und dann laut Keynote geht Siri wirklich auf die Webseite, tut das Passwort ändern, tut es im Schlüsselbund speichern, und du musst eigentlich nichts machen, und es funktioniert wieder. Wenn
du keine Dritt-Apps benutzt, oder? Und das ist natürlich immer so ein bisschen das Ding. Ich kenne relativ viele Leute, und ich gebe zu, ich gehöre auch zu denen, die zum Beispiel auch Apple-fremde Browser benutzen. Ich benutze tatsächlich auch Chrome, aus verschiedenen Gründen, ist auch völlig wurscht. Und dort ist es natürlich so, wenn du dann bei Chrome der Passwortmanager verwendest, unabhängig davon, ob man das jetzt sollte oder nicht, dort wird es dann wahrscheinlich nicht geändert, weil auf das hat natürlich dann Siri keinen Zugriff, weil das ist ja geschützt. Und das ist ja auch richtig so.
Ja, genau, oder? Das ist ja richtig so. Oder? Jeden anderen Passwortmanager, OnePass
genau, oder BitLocker, die Frage, BitLocker oder Dashlane oder wie sie alle heißen, und die Frage stellt sich bei diesen ganzen Funktionen ganz generell oder bei diesen agentischen, auch beim E-Mail verschicken oder eben beim Kontext hinzufügen. Ich unterstelle jetzt im average Western European Man oder Woman, dass sie zum Beispiel iMessage ist einfach nicht so verbreitet in der Benutzung.
In Europa wirklich nicht. Das ist,
also ja, es ist in Europa, ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht, aber und dort kann Siri dann logischerweise auch nicht zugreifen. Also auf deine WhatsApps, also hoffentlich auch nicht, oder?
Genau, sind ja, ganz gegen ist ja auch, es ist verschlüsselt und das
genau.
Die nicht zugreifen. Aber ich weiß nicht, ob es halt irgendwie Schnittstellen gibt, wo es irgendwie können freigeben können. Aber ich denke jetzt gerade so bei WhatsApp zum Beispiel, wenn sie verschlüsselt soll sein,
kannst du nicht, das ist ja end-to-end. Also,
ich weiß nicht, aber es ist ja auf deinem Device, weißt du, ob es dann wirklich... Also, ich weiß es nicht. Ich denke
das also sicher gefährliches, am Anfang... Ja, gefährliches Halbwissen. Also, ja. Aber eben dort wird das zumindest wahrscheinlich eingeschränkt sein. Bei anderen Sachen auch, aber was jetzt zum Beispiel auch noch cool ist, ist so die Vibe-Coding-Funktion, die ist bei den Shortcuts. Also bei den Shortcuts kennt man, das gibt es ja schon an und für sich recht lang. Also
ja, aber hast du schon jemals einen Shortcut gemacht?
Nur als Scherz. Ich weiß nicht, ob ich das... wenn Kollegen das iPhone unverschlüsselt hingelassen haben, dann hast du ja können die Kürzel... definieren. Oder immer wenn ich LG schreibe, machen wir das iPhone automatisch liebe Grüße. Und wir haben natürlich dort auch so, wenn jemand LG schreibt, dann schreibt du blöder Sack oder so. Oder? Und dann haben sie irgendwelche Mails geschrieben. Und ja, aber eigentlich nur für das.
Ja, ja.
Aber grundsätzlich, um das schnell erklären, das ist dann so, du kannst dann einfach so in natürlicher Sprache dass ihr erklären, hey, look, wenn ich von dem Ort weggang, keine Ahnung, entweder das Gebäude verlasse oder aus dem WLAN rausfliege und so, dann weißt du ja, ich bin jetzt auf dem Weg vom Arbeiten heim, bitte schick meiner Freundin oder Frau oder Partnerin eine Nachricht, ich komme jetzt heim und dann solche Sachen.
So eine Automation.
So eine Automation, wo aber wo du nicht musst 17 Högel setzen, sondern eben so ein Natural Language, sollst du einfach sagen, hey, mach das und Siri begreift das.
Ja, aber es ist, wie du sagst, es ist Vibe-Coding für Shortcuts. Und Shortcuts sind ja auch schon quasi eine vereinfachte Version von Programmieren. So.
Ja, genau. Ohne, dass du irgendwelche Zeichen musst kennen. Genau. Oder? Also kein,
aber ich finde, es ist irgendwie cool. Ich glaube aber auch da, im Alltag werden sehr, sehr wenige Leute wirklich nutzen. Mhm.
Aber gibt ich wirklich, kann mich vor allem gewisse Sachen, die du wahrscheinlich einmalig vielleicht einrichtest, wenn sie wirklich willst.
Ja.
Und dann ist das gut so, oder? Wo ich vielleicht mehr Nutzen sehe, ist bei der Organisation von Tabs. Und auch das geht halt einfach dann nur mit Safari. Also zumindest soweit wir wissen.
Ich denke auch da, oder? Bei solchen Sachen, glaube ich, sie haben sicher Schnittstellen, wo sie den Entwickler zur Verfügung stellen. Und es kann schon sein, dass die auch... Ich weiß es nicht.
Also es halt, ja. Und dann viel, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich bin ein Mensch, der immer 94 Trillionen Tabs gleichzeitig off hat.
Ja, also wenn ich so einen Artikel schreibe, dann eskaliert es auch mal schnell und dann nachher wieder irgendwie aufräumen. Ja.
Genau, das macht jetzt Siri auf Kommando.
Cool, oder cool, wenn, cool. Ah, da freue ich mich.
So thematisch kann sortieren und so und das ein bisschen organisierter dann aussieht. Ja, wir kommen weiter, wir gehen noch schnell in den Fotobereich. Da bist du ja eigentlich eher du daheim als ich, aber dort ist so, das eine ist so, dass das Foto-Editing, jetzt habe ich gerade vergessen, wie sie es genannt haben, Reframe.
Ja, es hat drei Funktionen, glaube ich. Genau. Das eine heisst Reframe. Ja. Also was es schon eh schon gibt, ist, glaube ich, Cleanup.
Genau, das gibt es ja schon länger. Also das so störende Objekt kannst markieren und dann verschwindet das aus dem Foto.
Vielleicht ist es jetzt besser, who knows.
Ja, war wünschenswert. Was ich noch bemerkenswert gefunden habe, ich bin sehr gespannt, wie das nachher in der Praxis aussieht, ist eben das Reframing, wenn du merkst, du hast ein Foto gemacht und das Foto ist eigentlich schön, aber der Winkel passt nicht so richtig und so, dann kannst du das mit der Reframing-Funktion nachher noch so den Winkel ein bisschen verändern und die Sachen, die rausfallen, werden dann nachher generiert, oder?
Ja, genau. Also es funktioniert so, dass ja mit dem iPhone, das nimmt ja wie so ein Spatial, also was soll ich sagen?
Räumlich.
Tiefe, genau. Ja. Wie tiefe Informationen auch noch auf, weil es verschiedene Kameras hat und so.
Ja.
Und dann weiss es, wie welches Objekt wie weit weg war, so ungefähr. Mhm. Und dann kannst du wie, ich glaube, KI macht nachher wie ein 3D-Modell sozusagen daraus, aus dem Foto, oder?
Genau.
Und dann steht da irgendwie der Flow und hinten ist halt der Hintergrund und dann weiss die KI, okay, der Flow ist jetzt weiter vorne und dann kannst du die Perspektive ändern. Also als würdest du physisch bei der Aufnahme ein bisschen weiter rechts.
Genau, ein bisschen rechts stehen mit dem Phone, ja.
Und dann logisch, wie du gesagt hast, dann, wenn du das jetzt digital machst, dann fehlen natürlich noch Bildinformationen, weil zum Beispiel hinter dir ist ja
ist ein Hintergrund, ist eine Wand oder genau.
So, oder links oben wird dann halt den, ist der Himmel dann nicht dort, oder, wo du eigentlich müsste. Und dann generiert es dann per KI. Ich finde, es sieht recht cool aus. Also technisch irgendwie beeindruckend. Wahrscheinlich nicht darüber geredet. Ich glaube, das ist vielleicht selten ist das mal nützlich. Ich glaube aber oft. Es ist halt so ein kleiner. Es ist so ein Nische. Und du hast ganz sicher Artefakte von der KI-generierten, von dem Schlund, oder, wo dann hinten dran eingefügt wird. Und ich habe das Gefühl, also erstens mal, es wird oft nicht wert sein, das Feature brauchen. Und zweitens finde ich auch, hey, look, also wenn du hast irgendein echtes Bild von deinem Kind. Und jetzt,
genau, das Beispiel, das er gemacht hat.
Oder? Ja, genau, das Beispiel, das er gemacht hat. Und jetzt machst du wirklich aus dem irgendwie so einen halben KI-Slop. Ist das wirklich wünschenswert?
Genau.
Ich weiß nicht. Ja.
Ja. Zweifelsfall rufst du sie nochmal und machst einfach ein neues Foto.
Ja, also,
genau. Und dann noch der Flawless über zum Image Playground, über den haben wir schon ausführlich geschwätzt. Du hast das Slopageddon genannt. wo halt Bilder generieren kann oder halt auch bestehende Bilder Sachen rein generieren kann. Ah, lustige Hütli, olé, oder es ist eigentlich so eine Weiterentwicklung von irgendwelchen dummen Snapchat-Filtern.
Ja, und eben jetzt sind sie ja sehr, also es hat es ja schon gegeben, aber halt nur mit Cartoon-Bildern.
Mhm.
Und dass es jetzt wie so fotorealistische Bilder expandieren, finde ich schon bemerkenswert, weil Apple... Ja, halt hat sich jetzt lange dagegen auch ein bisschen
gewehrt.
Und gesagt, aktiv. Ja, wir wollen da nicht. Eben, und genau. Du kannst es ja missbrauchen und so.
Wir erinnern uns an das Weihnachtsvideo von letztem Jahr. Mit der Holzpuppe. Was ganz
Nach
dem Cola rausgekommen ist, mit so grauenhaftem Mayonnaise-Lab und so haben sie ganz bewusst ein Kontozeichen gesetzt, oder?
Ja, mit echten Werbung sozusagen, also echten Videos. Ja, eben darum, ich Und ich habe halt schon das Gefühl, weil so viele Leute das iPhone brauchen, das wird schon einfach zu noch mehr KI-Slop-Bilder führen. Und also ja, finde es ein bisschen vorig. Und es braucht halt sehr viel Rechenleistung. Also, das ist so etwas, wenn du natürlich so ein Bild generierst, dann geht das an Apple-Server und es braucht Strom jedes Mal, wenn du deiner Großmutter einen anderen Hut aufsetzt. Ja. Ja, das regt mich ein bisschen auf, aber gut, macht halt alle anderen, darum müssen sie es auch machen.
Naja, absolut.
Das ist auch vielleicht gerade ein gutes Stichwort. Eben, weil das so viel Rechenleistung braucht, ist es auch nicht unlimitiert gratis. Übrigens. Es gibt gewisse Funktionen von denen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, und eben der Image Playground ist eine davon, wo ein Limit haben, ein tägliches. Und du kannst, wenn du das iCloud Plus Abo hast, dann erhöht sich das Limit. Man weiß noch nicht, wie viel. Man weiß noch nicht, ob es mit den höheren iCloud Plus Abos sich mehr erhöht oder nicht. Sie haben auch gesagt, mit den meisten iCloud Plus Abos erhöht sich das Limit. Das heisst wahrscheinlich das günstigste für, ich glaube, 1 Franken. Dort wird das nichts bringen. Und sie haben auch gesagt, es ist nicht die einzige Funktion, sondern wahrscheinlich gibt es, ich glaube, auch die agentischen Funktionen zum Beispiel, könnte halt sein, dass du dann auch wie so ein Token-Limit hast, oder?
Und ja, stell dir vor, das wäre einfach flat für alle iPhone-User auf der Welt.
Das wäre ja... Ist wahrscheinlich nicht nachhaltig, oder?
Nein.
Also, das verstehe ich ja irgendwo durch. Das finde ich auch nicht so schlimm, dass das irgendwo ein bisschen... Also klar, es ist immer ärgerlich, muss man für etwas zahlen, aber wenn halt etwas wert ist, dann kostet halt auch etwas. Und eben die Rechenleistung ist am Schluss auch nicht gratis, darum das stört mich jetzt nicht einmal so wahnsinnig. Aber ist klar, das ist für Apple wird das langfristige Einnahmequelle werden, vermutlich. Also wenn das gut funktioniert und das häufig brauchst, dann ist es natürlich ein Argument, dass du dir ein höheres iCloud Plus Abo kaufst oder wenigstens Apple One oder was auch immer. Vielleicht gibt es auch separate Abos für die KI-Tokens, werden wir alles sehen. Also das ist sicher so eine von den kleinen Einschränkungen und es hat noch mehr gegeben. Eben über die Kompatibilität haben wir ja vorher schon geredet, also du brauchst dann wirklich ein relativ neues Apple-Gerät, damit all die Funktionen funktionieren. Ich glaube beim iPhone, entweder hast du gerade jetzt ein 17 Pro gekauft und sonst musst du ein neues kaufen. Das ist die zweite Einschränkung. Die dritte ist, wann kommt das Zeug raus? Also die Apple Intelligence, sprich die ganzen Foundation Models, die sollen mit iOS 27 und macOS 27, einfach alle Betriebssysteme, im Herbst rauskommen, und zwar auf die meisten Sprachen, also auf Deutsch. Aber Siri AI, wo ja wie Teil ist von dem Apple Intelligence, die kommt dann noch nicht im September, sondern erst
Later this year.
Wenn auch immer das ist. Genau. Spätestens Weihnachten.
Genau. Ja, denke ich mir auch.
Aber das hat es ja schon letztes Mal so ein bisschen geheißen. Aber ich bin da mittlerweile sehr skeptisch. Komme ich ja nachher nochmal schnell drauf. Und das kommt auf Englisch zuerst. Also du musst dann dein iPhone auf Englisch umstellen. Und es ist auch dann noch eine Beta-Version. Also Siri ist immer noch keine Vollversion. Und die anderen Sprachen kommen dann schnell nach. Und da frage ich mich halt, noch.
Noch,
ja. Frage mich auch ein bisschen, warum denn nicht von Anfang an? Also es wird einfach alles schon wieder so ein bisschen überstürzt, was ich mir von Apple eigentlich nicht gewöhnt bin.
Das zeigt der Druck, oder?
Ich glaube auch,
es zeigt einen enormen Druck.
Und dann gibt es ja noch mehr Einschränkungen, die in der Schweiz zum Glück alle nicht gelten, aber da hast du dich noch schlau gemacht. Es gibt nämlich auch so regulatorische Probleme.
Ja, also wir reden hier primär von der EU und von China. Ich komme jetzt erstmal auf die EU. Ich denke, für die meisten ist das relevanter. In der Europäischen Union gibt es den sogenannten Digital Markets Act. Der Digital Markets Act ist eigentlich dafür da, um den Wettbewerb fair zu halten. Oder aus ihrer Sicht, man mag von dem halten, was man will. Es geht darum, dass vor allem Big Tech keine Innovationsbremsen ist, dass sie keine illegale Monopolstellung innehaben und dass sie bei gewissen Sachen interoperabel sein müssen. Das bedeutet, wenn du schon eine marktbeherrschende Stellung hast, musst du mit anderer Software oder mit anderen Clients oder mit anderen Firmen oder so, mit anderen Produktsoftware musst du interoperabel sein.
Also kompatibel? Oder?
Kompatibel, eine Art, genau. Also zum Beispiel muss WhatsApp muss als Hülle dienen für andere Messenger.
Ja, ja.
So.
Mhm, ja.
Oder? Und dort ist das Problem, für bei iOS oder iPadOS kommt Siri nicht, also Siri AI nicht in der EU, weil eben die EU verlangt, dass die dominante Plattform bestimmte Funktionen so für Konkurrenzanbieter öffnet. Das heisst auch für andere Chatbots, oder? Müssen die Funktionen verfügbar
sein. Aha, also wenn du jetzt, okay, also du könntest sagen, hey, ich will nicht, dass Siri die Sachen auf meinem iPhone erledigt, sondern bitte den Claude.
Genau.
Okay. Gut, das ist natürlich, also wenn es wirklich so hart wird durchgesetzt werden, ist es natürlich auch ein bisschen unrealistisch, muss man schon sagen, oder?
Es ist natürlich schon, ja, das ist so. Aber es ist halt eben, Apple befürchtet, wahrscheinlich auch zu Recht, einen Systemzugriff für KI von der Konkurrenz. Sie befürchtet das Datenschutzrisiko, sie befürchtet das Sicherheitsrisiko. Auch eben, wie du gesagt hast, weil Apple ja sehr wenig Nutzerdaten sammelt und vieles lokal verarbeitet und dort so eine ganz anderen Ansatz hat als viele andere. Aber die EU sagt halt, es ist dann wie, also das drängt, das ist eine illegale Monopolstellung, weil Apple ja eh schon nicht das Monopol hat natürlich, aber schon eine marktbeherrschende Stellung hat. Apple ist ein Gatekeeper. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich das noch erklären muss. Also, die besonders grossen Tech-Firmen, also Microsoft und Apple und Meta und Amazon und so, sind sogenannte Gatekeeper. Das ist Big Tech, wo sich einfach an die Regeln halten muss. Und dort ist man sich offenbar nicht einig geworden. Also Apple wirft der EU vor, dass sie dort sehr halsstarrig sind und sich nicht auf Kompromisse einlösen und finden, sie haben sehr viele Möglichkeiten der EU vorgeschlagen, wie wir das können durchführen und so. Und die EU sage ich einfach nein. Und die EU hingegen sage ich so, nein, das stimmt eigentlich nicht. Wir haben ein ganz klares Regelwerk und das haben andere, können das offenbar auch einhalten. Warum Apple nicht, warum bei dem nicht? Und das sehen wir gar nicht ein und darum möchten wir das nicht. Und
ja, das habe ich da gelesen. Also da kursieren auch völlig, also nicht gegensätzlich, aber schon sehr andere Aussagen.
Ja, sehr.
Apple sagt doch, ja, die EU sperrt sich gar alles und die EU hat gesagt, so, ja nein, Apple hat einfach wollen, Blanket Exemption, also einfach so
eine
pauschal von allem ausgenommen werden und noch alles dürfen machen und das
will wir sind nicht. Apple, oder?
Ja, genau.
Und,
fair enough.
Genau, und die EU, sie sagen das zwar nicht direkt, aber es wird so, wenn du zwischen den Zielen liest, hast du auch das Gefühl, die EU wirft Apple vor A, sie mit ihrer Kommunikation sie instrumentalisiert Bewohner von der EU zum Druck auf die EU zu machen, oder sie tun bewusst die EU also so blamen und auch völlig, also gehen gar nicht darauf ein, dass das vielleicht zum Teil nachvollziehbar ist, warum es der DMA gibt, sondern sagen nur, look, die sind schuld, dass ihr das nicht benutzen könnt. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass die EU sagt, Apple tut so, als würde es nur um die Privatsphäre gehen und um den Datenschutz für ihren Kunden. Aber es ist halt auch einerseits, dass sie protektieren ihr Ökosystem und sie sind natürlich sehr unter Druck in dieser ganzen AI-Thematik. Oder? Und sie sagen, sie denken, wenn wir jetzt das auch noch öffnen müssen, unsere Entwicklungen für andere LLMs, dann profitieren wir einfach zu wenig. Dann können wir das nicht mehr aufholen, den Gap, den wir ja schon haben, weil Apple ja sehr am Hintern nachhinken ist.
Hey, es ist mega schwierig zum Abschätzen, weil ich sehe, wie so beide.
Ich sehe es absolut
Argument. Das ist so, dass mit dem. Also, sie wollen einfach den Datenschutz komplett aufweichen, um dem dann entsprechen. Das verstehe ich irgendwie. Und das andere
ist halt
auch.
Also, ja, es ist halt die Frage, ob man das nicht irgendwie, ob man da nicht irgendeine Lösung finden würde. Ich habe schon das Gefühl, dass, wenn du da, was weiß ich, Anthropic oder OpenAI oder was auch immer, willst integrieren, ob man da nicht irgendeine Lösung würde finden, dass sie das irgendwie ein bisschen
anpassen. Ja, es kommt immer vor, wie tief das sein muss und so. Und es hat da sieht es einfach so ein bisschen nach einem. Weiß auch nicht. Wie sagt man dem? So ein Game of Chicken halt aus.
Ja, oder? Das ist eine Pattsituation.
Ja.
Und ich habe halt schon, ich überlege mir halt schon, oder, wenn nachher die Siri AI in vollem Umfang funktioniert und wenn du dir überlegst, gerade in der Schweiz, aber auch sonst in europäischen Staaten, wie viele iPhones du hast, niemand braucht dann nachher noch irgendeinen ChatGPT eigentlich, oder?
Ja, das ist, ja genau. Das ist auch gerade eine gute Überleitung. Also, ja. Sorry, aber China hast du ja noch
schnell
sagen.
Ja, ich kann noch schnell China, genau. Wir können nachher noch ausführlicher darüber reden. Ja. Bei China ist es ein bisschen, ich meine, erahnen es schon. Der Staat will natürlich das regulieren. Die haben ein Zulassungsverfahren, die haben ganz klare Vorgaben, sogenannte Compliance-Anforderungen. Bestimmte Inhalte dürfen nicht ausgespielt werden, das ist einfach verboten. Und dazu kommt halt, dass eben Gemini dort noch eingebunden ist, Google-Produkte will man in China zumindest unzensiert ganz bestimmt nicht haben. Du musst einen chinesischen AI-Partner suchen, Alibaba, wo, also das kennt man vor allem durch den Laden, durch AliExpress. Und das Modell müssen angepasst werden, die verfügbaren Informationen müssen, nennen wir es wie es ist, zensiert werden, weil China einfach eine Diktatur ist. Oder es ist halt einfach so. Also es ist so ein bisschen pauschalisiert, aber es ist ganz klar.
Es ist autoritär.
Es ist sehr, sehr autoritär. Darum ist das in dieser Form, wie es momentan ist, wird es auf dem chinesischen Markt nicht zugelassen. Wir werden sehen, Apple ist offenbar schon in Verhandlungen. Und,
was ich lustig gefunden habe, ist, wie so der Ton ist ganz anders gewesen. Sie haben bei der EU haben sie es eben sehr so angriffig und schuldzuweisend erzählt in der Keynote.
Ja.
Eben, das kommt leider nicht, weil die irgendwie sich sperren oder ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war. Und bei China war es viel sanfter gewesen.
Natürlich.
So, ja, wir arbeiten daran, um dort mit den
die
regulatorischen Bedingungen erfüllen. Irgendwie so. Also, es ist wirklich,
das wäre ein tiefer Ausflug in die Politik, aber das ist halt immer so ein bisschen blumig. Oder? Man will sich dort nicht verscherzen und man weiss genau, dass du halt dort. Dort hat niemand etwas zu sagen, außer das Government. Oder wenn du verscherzt mit denen, dann bist du einfach im Arsch daheim. Sorry, pardon for my French. Und in der EU ist es halt einfach. Ja, dort finden sie halt ja, aber das ist halt ein anderes Regierungssystem und das ist eigentlich so. Und dort sind sie halt einfach. Und da können sie sich auch leisten, ein bisschen direkter zu sein.
Ja,
oder?
Ja.
Das ist.
Ja, so viel gab es zum Inhaltlichen. Also, wie finden wir das? Ich glaube, also du hast vorher gesagt, wenn so eine Siri dann wirklich gut integriert ist, dass es dann wahrscheinlich nicht mehr so viele Gründe gibt, um andere Chatbots zu benutzen. Ich weiß nicht, ob es so weit geht, aber ich finde schon auch. Also, grundsätzlich ist das alles nicht schlecht, was sie vorgestellt haben.
Nein,
es ist aber auch nicht revolutionär, muss man sagen. Es ist eben, das gibt es. Das meiste Zeug gibt es schon von anderen Anbietern, gerade die ganzen Chatbot-Funktionen. Da gibt es andere Modelle, die sind sicher mindestens genauso gut, wahrscheinlich sogar besser.
Ja, ja. Es ist halt die Frage, weißt du, du darfst den Faktor Bequemlichkeit nicht
aus der Acht. Ja, denke ich auch.
Wenn Apple, das Produkt von Apple, wenn du eh schon ein iPhone hast, und das haben ja gerade in der Schweiz sehr, sehr viele, wenn das nicht massiv schlechter ist, dann gehen die Leute die extra Meilen nicht. Du siehst das bei anderen, Dingen auch. Oder zum Beispiel Messenger. Die Leute haben WhatsApp installiert, weil andere Leute WhatsApp installiert haben. Wenn andere Leute Dreamer installiert hätten, dann würden sie Dreamer installieren. Oder auch bei Conferencing-Lösungen. Es gibt einen Grund, warum alle Teams verwenden. Das ist nicht, weil Teams viel besser ist, sondern weil Teams sehr oft gekoppelt ist an die Microsoft Suite. Also, why bother, irgendwie Slack zu verwenden? Du kriegst es ja sowieso gratis hinten reingeschmissen, wenn du das verwendest, oder? Und da verstand ich die EU natürlich schon ein bisschen.
Ja. Ja, das stimmt schon. Ich glaube eben auch, wenn halt du einfach überall kannst obendrauf deine Dinge irgendwo klicken und dann kommt Siri und kannst gerade etwas fragen und so, oder es ist halt einfach überall bequem erreichbar, dann mache ich das definitiv mehr oder öfters, als wenn ich muss extra irgendwo die App von Anthropic öffnen und dort das irgendwie buch. Du kannst es ja mittlerweile ja auch, muss man sagen, du könntest zum Beispiel auf die Action-Taste und so, kannst den Chatbot legen, wenn du willst. Aber ich glaube gleich, einfach weil es tiefer integriert ist, ich glaube, das ist schon ein mega Mehrwert. Und das Zweite, was mir halt schon gefällt, ist einfach das ganze Datenschutzkonzept.
Ja.
Das ist für mich ein Killer-Argument. Also ich glaube, das ist, wird für mich der Grund sein, warum dass ich dann Siri brauche und halt eben die anderen nicht. Das ist so, finde ich das Positive, und für das bin ich auch irgendwie parat, um ein bisschen Abstriche in Kauf zu nehmen. Also dass es nicht der beste Chatbot ist, genau wie du sagst, wenn es wie auf einem gewissen Level ist und grundsätzlich funktioniert, okay, alles gut. Was mich aber wirklich aufregt, ich habe ja am meisten Artikel geschrieben, ist, dass sie den ganzen Scheiß vor 2 Jahren schon exakt gleich vorgestellt haben. Die neue Siri haben sie angekündigt, der persönliche Kontext, die On-Screen-Awareness, die ganzen Datenschutzversprechen, das ganze Konzept, alles ist schon mal da gewesen vor genau 2 Jahren und sie haben es versprochen für, ich glaube, Frühjahr 25, die neue Siri. Sie haben es einfach nicht geliefert, haben sogar eine Sammelklage kassiert wegen dem, wegen irreführender Werbung. Muss nicht müssen absetzen, die Werbung. Und jetzt ist es 2 Jahre später und sie präsentieren den ganzen Schlunz nochmal und sie tun einfach so, als wäre nichts gewesen.
Ja, yeah. Als wäre es neu.
Als wäre es neu.
Ich würde sagen, so, es ist ja nicht as shown before, sondern...
Nein. Ja. Sondern es ist jetzt da und die neue Siri und toll und so. Und da finde ich halt einfach schon, hey, das ist richtig dreist. Und das ist eigentlich schon ein ziemliches Fiasko, weil eben... Gerade im Nachhinein, du musst einfach sagen, sie haben das erste Mal einfach Vaporware präsentiert. Also einfach heisse Luft, Sachen, die es noch nicht gegeben hat. Und das ist, finde ich, schon, also gerade für Apple ist das auch relativ untypisch, weil normalerweise habe ich jetzt immer so das Vertrauen gehabt, grosso modo, dass das, was angekündigt wird, dann auch wirklich so kommt und funktioniert. Und jetzt hat man es einfach nicht einlösen können und dann haben sie jetzt notgedrungen, halt bei Google einfach die KI gekauft und verkaufen das so ein bisschen als Zusammenarbeit. Und also das ist einfach von der Kommunikation her, finde ich es wirklich... Eben, ich glaube, am Schluss strategisch kann es halt dann doch aufgehen. Also nicht, dass es so rein
ökonomisch... Ja, wenn man sich nicht in unserer Bubble bewegt, das ist dann doch die Frage.
Genau, den meisten Leuten wird es egal sein. Und rein finanziell weiß man noch nicht. Das kann gut rauskommen oder schlecht. Fakt ist schon, Apple ist die einzige Big-Tech-Firma, die halt ihre Ausgaben in Infrastruktur, also das CapEx, Capital Expenditure, nicht markant gesteigert hat die letzten Jahre. Also sie haben 2025 haben sie 13 Milliarden ausgegeben, CapEx, und 2026 sind 14 angesagt. Das ist jetzt alles nicht wenig, aber das ist im Vergleich zu anderen ist das nichts. Also Google hat 2026 CapEx von 190 Milliarden angekündigt. Also einfach Investitionen, weißt, in Serverfarmen und in Entwicklung von KI und so. Also das ist Unsumme. Absolut abartig. Google muss jetzt außerdem wegen dem auch wieder Geld an der Börse aufnehmen übrigens. Und gemessen an dem muss man dann sagen, die Lizenzierung, die sie jetzt machen von Gemini, die kostet sie laut diesem Bericht, nur 1 Milliarde pro Jahr. Klar, das ist Geld, aber im Vergleich zu
190.
Oder ist das nichts? Und Google zahlt ja Apple umgekehrt 20 Milliarden, damit sie die Standardsuchmaschine auf dem iPhone sind.
Ja.
Also 20 Mal. Also im Moment ist es ein absolutes Schnäppli, wenn das dann trotzdem vernünftig funktioniert. Die Frage ist natürlich, oder wie sieht das in Zukunft aus? Wenn natürlich jetzt irgendjemand dann, wie bei der Suchmaschine zum Beispiel ein Monopol bekommt und Apple wie nicht kann Daten liefern oder irgendwie Aufmerksamkeit für Werbung, wie es halt bei der Suchmaschine der Fall ist, dann kehrt sich natürlich das Machtverhältnis und dann kann halt dann Google zum Beispiel mehr verlangen für ihre Technologie. Darum, da weiß man nicht so recht, oder wie das dann am Schluss rauskommt. Es kann auch sein, dass die LLMs halt völlig austauschbar werden, wenn es mehrere gibt, und dann wird es auch günstig zum Einkaufen. Es gibt vielleicht sogar Open Source, wo genug gut ist. Ich weiß es nicht. Oder Apple schafft es selber irgendwann gleich mal noch, um etwas zu entwickeln. Darum, wie erfolgreich dass das langfristig wird, werden wir sehen. Ich bin jetzt wirklich mal zuerst gespannt, wie es denn ist, wenn es wirklich da ist. Also erstens mal, ob es gut funktioniert. Und zweitens, ob es dann kommt, wenn es angekündigt ist.
Da habe ich ja
oder?
Noch viel Zweifel. Und auch mit anderen Sprachen.
Ich hätte das wirklich, bis vor 2 Jahren hätte ich das nie gesagt. Hätte ich gesagt, ja, okay, vielleicht ist es, weißt du, kommt es 2 Monate später, okay, aber dann kommt es. Und jetzt bin ich auch auf dem Standpunkt, it's vapor until it chips. Also, bevor das nicht da ist, glaube ich gar nichts mehr. So. Ja. Ich glaube, mit dem sind wir etwa durch. Haben wir genug lange reden?
Ja.
Du, dann bedanke ich mich mal wieder. Und bei euch fürs Losen. Und auch nicht vergessen, morgen ist dann das Techtelmechtel. Wenn ihr noch etwas erfahren wollt über die anderen Sachen, die da vorgestellt worden sind an dieser WWDC. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.